Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Grüß dich, Anna.
Hallo, Konrad.
Alice im Wunderland 2. Lass mal mit der Fortsetzung anfangen. Ganz fantastisch anmutender Film. Zumindest auf den ersten. Was sagst du?
Ja, auf den ersten Blick ja. Auf den zweiten Blick ist das alles andere als fantastisch. Die Fortsetzung von Alice im Wunderland mit Johnny Depp und Mia Wasikowska, Anne Hathaway und Helena Bonham Carter. Diesmal nicht unter der Regie von Tim Burton, sondern nur produziert von ihm. Es ist jetzt nicht unbedingt was, was man dem Film anmerkt, weil knallig bunt ist er trotzdem. Aber irgendwie hat hier jemand vergessen, ein Drehbuch zu schreiben. Denn es geht in Alice im Wunderland 2 hinter den Spiegeln eigentlich um, ja, nicht so richtig irgendwas. Alice ist ein bisschen älter geworden, geht nach Wunderland oder Unterland, wie es im Film heißt, diesmal nicht durch den Kaninchenbau, sondern hinter den Spiegel hindurch, weil der Hutmacher, also diese von Johnny Depp gespielte Figur, so ein bisschen manisch-depressiv geworden ist, weil er den Tod seiner Familie nicht verschmerzen kann, und Alice reist dann in der Zeit zurück, um eben den Tod der Familie zu verhindern. Nun wissen wir alle aus anderen Filmen, dass das mit dem Zeitreisen alles gar nicht so einfach ist, aber trotzdem wirkt das alles so, als sei eine Süßigkeit Tüte explodiert, es ist alles bonbonbunt, es ist 3D. Der erste Film war schon nicht prall und dieser Film ist noch weniger prall.
Aber liegt es an Tim Burton, der nicht mehr Regie führt, oder liegt es tatsächlich am Drehbuch bloß?
Es liegt irgendwie an allem so ein bisschen. Die Schauspieler, die wirken auch alle so ein bisschen unmotiviert. Sacha Baron Cohen, der spricht die Zeit und hat in der englischen Originalfassung so einen leicht deutschen Akzent und kopiert hier schamlos Werner Herzog, was auch schon wieder so ein bisschen lustig ist, wenn man sich das mal genauer überlegt. Aber eigentlich ist das so ein bisschen Laufen durch Pappmaché-Kulisse, die am Computer aufgerüstet wurde. Also da musst du wirklich nicht reingehen.
Ach schade. Alice im Wunderland 2, kein Tipp von Anna Wollner. Gehen wir weiter ins Fernsehstudio. Money Monster, was passiert denn da?
Das ist ein hochspannend inszenierter Polit- oder Geldthriller von Jodie Foster mit George Clooney und Julia Roberts in den Hauptrollen. Man könnte natürlich bei dieser Besetzung denken, das ist so ein bisschen klamaukig. In die Richtung geht es auch ab und zu, aber eigentlich ist der Film eine Satire. George Clooney ist der Host, der Moderator einer täglich stattfindenden Fernsehsendung, die eben Money Monster heißt. Ja, eigentlich ist es so ein bisschen knallbuntes Neo-Royal-Magazin, als wenn Jan Böhmermann Geldtipps geben würde, und das in einem überdekorierten Fernsehstudio. Und nun passiert es, dass eine Aktie, die er empfohlen hat, eines Tages abstürzt und in die Live-Sendung ein junger Mann mit einer Pistole kommt und sagt, er will seine 60.000 zurück und tatsächlich George Clooney als Geisel nimmt. Das passiert alles live auf Sendung und ist eine große moralische Frage, bleibt man drauf oder geht man runter? Und wir kennen die Amerikaner, wir wissen, was passiert. Diese Geiselnahme wird also live ins Fernsehen ausgestrahlt. Und das Tolle an dem Film ist so ein bisschen, dass Jodie Foster nicht wirklich Partei ergreift, auch nicht Partei ergreifen muss. Der junge Mann, der Geiselnehmer, hat durchaus auch Sympathien. Also er steht so ein bisschen als Symbolbild für den kleinen, betrogenen amerikanischen Durchschnittsmann, der einfach nur sein Recht einfordert, dass er das jetzt eben mit vorgehaltener Pistole in der Live-Sendung macht. Okay, darüber könnte man streiten. Aber es ist tatsächlich ein spannend inszenierter, schnell geschnittener Polit-Thriller, der wirklich die größte Zeit in diesem engen Fernsehstudio spielt und durch dieses klaustrophobisch Enge, aber dass die Bilder eben auch in die Welt hinausgetragen werden, mich unglaublich gut in schlanken 96 Minuten unterhalten hat.
Und dann am Ende auch wirklich tiefgehende Kapitalismuskritik. Klingt so ein bisschen so oder eher nicht?
Doch, also der Film will natürlich unterhalten, aber es klingt natürlich so ein bisschen mit an, dass das, was uns im Fernsehen da alles verkauft wird, und dass es einfach eine riesengroße Blase ist, die auch irgendwann mal platzen muss, die auch platzen wird und die im Film natürlich auch im Kleinen ihr Ende findet.
Warcraft, Film Nummer 3 in unserer heutigen Riege.
Ich merke schon bei der Aussprache des Titels, dass du kein Computerspiele-Nerd bist, Warcraft wahrscheinlich nie gespielt hast. Ging mir ähnlich, genauso deplatziert habe ich mich auch in diesem Film gefühlt. Der ein Film, der auf der World of Warcraft Welt, Universum, was auch immer basiert, auch noch auf dem Computerspiel aus dem Offline-Modus, also bevor das Ganze in den Multiplayer-Modus ging. Es ist natürlich eine Fantasy-Welt, die hier auch richtig fantasiereich ist. Der Regisseur Duncan Jones, der Sohn von David Bowie, der wunderbare Filme gemacht hat wie Moon oder Source Code mit Jake Gyllenhaal, der sich nun hier in diesem Universum versucht und der für mich mehr oder weniger auch gnadenlos scheitert. Denn ich habe als Laie in diesem Film nichts verstanden. Selbst die Zielgruppe sagt, nee, das war nicht so richtig was. Er nimmt uns also mit, es geht um Orks, es geht um Menschen, es fallen ganz merkwürdige hölzerne Dialoge, mitten in Kampfszenen wird auf einmal auf Pause gedrückt, so gefühlt, damit sich zwei Charaktere weiter unterhalten können. Das Ganze sieht aus, als sei es so ein bisschen durch die Resterampe der Herr-der-Ringe-Kulissen geschickt worden. Es ist schon ansehnlich, aber dieses, ja, wenn man mit dem Spiel nichts anfangen kann, bringt das alles überhaupt nichts. Ich habe nach der Pressevorführung mit ein paar Leuten gesprochen, die das Spiel mehr oder weniger durchgespielt haben, was eigentlich bei World of Warcraft gar nicht geht, weil es unendlich ist, die auch mehr oder weniger wirklich enttäuscht waren und sagen, ja, nee, also Versuch gescheitert.
Okay, wenn Sie passionierter World of Warcraft-Zocker sind, probieren Sie es vielleicht. Ansonsten können Sie gleich wegbleiben aus Warcraft. Gucken wir auf Sing Street, ganz andere Nummer, ein Musikfilm, ne?
Ein Musikfilm von John Carney. Und endlich, endlich darf ich über diesen Film schwärmen und ich werde es tun. Du kannst eigentlich mich beiseite legen und in einer Stunde wiederkommen.
Okay, denn, bis gleich.
Sing Street ist ein ganz wunderbarer Film. John Carney hat ihn gemacht. Das ist der, der uns von Once und Can a Song Save Your Life geschenkt hat, möchte ich fast sagen. Er erzählt hier so ein Stück weit seine eigene Geschichte. Dublin der 80er Jahre, ein junger Mann, 14, 15 Jahre alt, der von einer Privat- auf eine staatliche Schule geschickt wird, der auf dem Weg zur Schule ein Mädel irgendwo stehen sieht, die wirklich way out of his league ist. Älter, schöner, sie ist einfach besser als er. Er spricht sie trotzdem an und sagt, hey Mädel, hast du nicht Lust in meinem Musikvideo mitzuspielen? Du bist doch Model. Und sie ihn anguckt und sagt, na, sing mir erstmal was vor. Es ist tatsächlich so ein bisschen die Variation des Boy Meets Girl, was wir ja alle schon kennen. Aber hier eben, das Mädchen ist vollkommen unbeeindruckt von ihm und er gründet eine Band. Er verspricht ihr, dass eben dieses Musikvideo stattfinden wird, aber er hat noch nie gefühlt in seinem Leben eine Gitarre in der Hand gehabt. Also geht er zu seinem älteren Bruder, der so ein bisschen so ein verkappter, verkannter, gescheiterter Musiker ist. Der nimmt ihn mit in die Schule des Rock'n'Roll, der gründet mit seinen Kumpels eine Band. Sie kopieren komplett sich einmal durch die 80er, nicht nur klamottentechnisch, sondern auch musikalisch und nebenbei wird halt einfach diese Liebesgeschichte erzählt. Im Mittelpunkt steht halt wirklich die Musik, es steht die Liebe zur Musik, die Liebe zum Mädchen. Das ist so ein richtiger Wohlfühlfilm, perfekt fürs Freilichtkino. Ich habe den Film schon vor 2 oder 3 Monaten gesehen und mache seitdem nichts anderes, als den Soundtrack rauf und runter zu hören, weil es wirklich ein wunderbarer, ganz schöner Ausflug in die 80er ist.
The Cure, Duran Duran, aha, wirklich die ganz großen Namen dabei.
Alles mit dabei. Und sie haben natürlich auch selber, also diese Band Sing Street hat natürlich auch selber ein paar Lieder geschrieben. Das klingt, ja, das ist so ein Kritikpunkt, den man haben könnte. Das klingt alles ein bisschen zu perfekt dafür, dass es eigentlich eine Schülerband ist. Aber es ist wirklich ein Film mit Ohrwurmgarantie, den ich wirklich nur jedem, der ein Herz hat, wärmstens empfehlen kann.
Alles klar. Sing Street heißt der Film. Musikfilm. Anna Wollner ist, wie Sie hören konnten, Fangirl. Lass uns zum Schluss noch auf den einzigen deutschen Film in der Riege heute zu sprechen kommen. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, ehrlich gesagt. Der Nachtmahr.
Ja, die Angst ist so ein bisschen gerechtfertigt, weil schon in den ersten Minuten des Films darauf hingewiesen wird, dass man den Film als anderen Menschen verlassen kann, wenn man ihn überhaupt überlebt. Denn wird vor epileptischen Schocks und der Lautstärke des Films gewarnt. Vollkommen zu Recht, er geht nämlich los in einem Techno-Club. Also du hast wirklich wummernde Bässe, du hast Schoboskoplicht. Wenn die Kinoanlage richtig aufgedreht ist, was im Idealfall auch sein sollte, hast du nach 5 Minuten Film Ohrenrauschen und bist eigentlich schon 3-mal ohnmächtig geworden, weil du dieses Schoboskoplicht nicht ertragen hast. Aber genau das ist das Umfeld, in dem sich die Hauptdarstellerin Tina aufhält. Ein junges Mädchen, die durch die Berliner Clubs zieht, die mit ihren Freundinnen rumhängt, die trinkt, die ja vielleicht auch die ein oder andere Droge zu sich nimmt und die eines Abends auf einer dieser Freiluftpartys so ein Viech sieht. Das ist so eine Mischung aus Gollum, E.T. und einem Fötus. Eben der Nachtmahr, sie hat Visionen. Das Problem an der Sache ist, ja, die kommen nicht von den Drogen, die kommen eher so ein bisschen von der Pubertät, also hier Sinnbild, dieser Coming-of-Age-Geschichte. Und dieses Ding sieht nur sie und kein anderer. Ihre Eltern schicken sie zum Psychiater, ihre Freunde wenden sich von ihr ab. Das Ding verfolgt sie bis nach Hause, plündert den Kühlschrank, liegt nachts unterm Bett etc. Ja, es ist nicht wirklich ein Horrorfilm, es ist so ein Horrorfilm gepaart mit einer Coming-of-Age-Geschichte und hat wirklich einfach dieses Physische, dadurch, dass es keine Special Effects sind, sondern der Regisseur Akif dieses Ding wirklich gebaut hat oder erschaffen hat. Also diesen Nachtmahr, man denkt dann natürlich auch an die Romantik, an Gemälde etc. Also das greift der Film auf, der ist wild, der ist rebellisch, es ist deutsches Genre-Kino par excellence. Also auch das erst in Sing Street, dann in den Nachtmahr, dann in Money Monster und den Rest einfach vergessen.
Also Alice im Wunderland 2 und Warcraft schenken Sie sich. Die anderen 3 Filme, die Anna gerade genannt hat, bitte in genau dieser Reihenfolge angucken. Vielen Dank, Anna.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.